diesem besonderen Sonntag möchte ich alle ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen. Ich musste daran denken, Gott muss wohl gewusst haben, dass wir heute am 12. Juni hier den Muttertag feiern wollen. Und es scheint so, als ob er den Sonnenschein die ganze Woche über, die letzten Tage so aufbewahrt hat, um ihn für heute bereit zu haben. Ich bin Gott dankbar, dass wir diesen Tag haben, freue mich und freue mich auch über die Gäste, über Besucher, Familie Knelsen aus Via Gracia und wünsche, dass Gott uns zusammen an diesem Tag segnet. In besonderer Weise möchte ich natürlich auch unsere Mütter alle gratulieren, begrüßen und Gottes reichen Segen wünschen. Ich hoffe, dass dieser Tag euch in eurer Berufung, in eurer Aufgabe ermutigen, stärken und segnen würde. Wir wollen diesen Morgen heute mit einem gemeinsamen Lied anfangen. Lasst uns die Liederbücher nehmen und wir fangen an mit Lied Nummer 16. Lied Nummer 16.
Seit Jesus mein geworden, seit sein Joch ich trag, singe ich Lobeslieder, freudig Tag für Tag. Singet Dankeslieder laut, oh singt doch Dankeslieder laut, lasset frohe Lieder schallen, den er uns so sehr geliebt. Lauter noch und höher dringt doch dieses Lied, das ich ihm sing. Dass es klingt, dass es klingt und bis zu dem Throne klingt. Ich will von Jesus singen und von seiner Gnade, die er mir schenkt so reichlich auf dem schmalen Pfad. Singet Dankeslieder laut, oh singt doch Dankeslieder laut, lasset frohe Lieder schallen, den er uns so sehr geliebt. Lauter noch und höher dringt doch dieses Lied, das ich ihm sing, dass es klingt, dass es klingt und bis zu dem Throne kling. Ich lieb von ihm zu singen, weil er mich erlöst und seinen tiefen Frieden mir ins Herz flößt. Singet Dankeslieder laut, oh singt doch Dankeslieder laut, lasset frohe Lieder schallen, dem der uns so sehr geliebt. Lauter noch und höher dringt noch dieses Lied, das ich ihm sing, dass es klingt, dass es klingt und bis zu dem Throne dring. Seit er mich hat versetzt in sein Heiligtum, sing ich mit frohem Munde meines Heilands Ruhm. Singet Dankeslieder laut, oh singt doch Dankeslieder laut, lasset frohe Lieder schallen, dem der uns so sehr geliebt. Lauter noch und höher dringt noch dieses Lied, das ich ihm sing, dass es klingt, dass es klingt und bis zu dem Throne dring. Bringt ihr Erlösten alle, sollten Engel sein. Lobes und Dankeslieder unserm Gott vereint. Singet Dankeslieder laut, oh singt doch Dankeslieder laut, lasset frohe Lieder schallen, den, der uns so sehr geliebt. Lacht er noch und höher drin noch dieses Lied, das ich ihm sing. Nass es klingt und bis zu dem Throne dring.
Diese Welt sollen heute glücklich sein. Drum danke ich dir für all die Mühe, hast mich mit Lieb wohl stets bedacht, deine Sorge nie gezeigt und mich behütet Tag und Nacht.
Hab ich dir auch mal wehgetan? Das Herz war dir so schwer. Du lächelst nur und schaust mich an. Ich liebe dich so sehr. Ich bin so froh, dass es dich gibt, mein liebes Mütterlein, und danke Gott an jeden Tag, dass es dich gibt.
Meine Mutter ist die Beste. Danke Gott, dass es sie gibt. Ihre Hände sorgen immer für mich, weil sie mich so liebt. Ihre Augen wachen bei mir bei Tag und Nacht. Wenn ich krank im Bett liege, hat sie mich gesund gemacht.
Meine Mutter ist die Beste. Sie versorgt mich jeden Tag. Sie hilft mir mit allen Dingen, was auch passieren mag. Meine Mutter ist die Beste. Danke Gott, dass es sie gibt. Ihre Hände sorgen immer für mich, weil sie mich liebt.
Zeit hat Mutti nicht, denn auch Mutti ruft die Pflicht. Viele Arbeit gibt's im Haus zu tun. Doch ganz schnell im Liter klingt und die Mutti mit ihm singt. Das ist Zeit für sie mal auszuruhen.
Ach Mutti, sing mit mir von Jesus, vom Heiland, der uns liebt. Ach Mutti, sing mit mir von Jesus, vom
vor sein Tag ist lang.
Mutti, sing mit mir von Jesus, vom Heiland, der uns liebt.
Mutter sein, das heißt vor allen Dingen verzichten können und Opfer bringen, sorgen müssen in Stunden und Tagen, Antworten geben auf tausend Fragen.
Mutter sein, das heißt lieben können und ein Licht für andere brennen, wie eine Flamme sich selber verzehren, die Not von allen Türen werden.
Mutter sein, das heißt Gott vertrauen, heißt immer voll Hoffnung zum Himmel schauen, in bangen Nächten, in lauten Tagen, für andere beten und nicht verzagen.
Der treuen Frau, die ihr ganzes Leben als eine Mutter dahin gegeben, sei darum gedankt aus Herzensgrunde an diesen Tag zu dieser Stunde. Möge der Segen des Herrn sie begleiten durch alle Stürme zu allen Zeiten. Möge die Kraft und Weisheit von oben ihr Gnade geben, den Herrn zu loben.
Die alte Oma, sie trägt viel zu schwer. Nimm mir doch die Tasche ab, dann freut sie sich sehr.
Mach die Augen auf, du darfst Helfer sein. Du bist nur für Jesus, du bist nicht zu klein.
Und das kleine Mädchen, sieh mal, wie es weint. Tröste es ein wenig, gleich die Sonne scheint.
Mach die Augen auf, du darfst Helfer sein. Du bist noch für Jesus, du bist nicht zu klein. Und das andere denkst du dir nun selber aus. Es gibt viel zu helfen, draußen und zu Hause. Mach die Augen auf, du darfst Helfer sein. Du bist noch für Jesus, du bist nicht zu klein.
Zum Muttertag. Ganz heimlich und leist musste dies geschehen, denn ein herrlicher Kuchen sollte entstehen.
Oh, wie eifrig ich muss und mengte und rührte, mit Liebe der Andacht ich alles überfüllte, die köstlich den Sachen wollte hinein ich bringen, so gut wie noch nie soll mir es gelingen.
Da sah ich, wie lieb meine Mutter zu mir und wie wenig ich doch tue für sie. Meine Gedanken auch, sie mengten und rührten, bis zu Mutters Liebeskuchen sie führten.
Und dieses Rezept will ich euch verraten. Man nehme reichlich all diese Zutaten. Eine Dose Gehorsam hört gut zu und mehrere Pfund Herzlichkeit dazu.
Vermengte mit einem Liter Ordentlichkeit und Liebe Überraschung für heut. Ein Pfund von Pulver aufstehen, wann ich soll. An Freundlichkeit eine Flasche ganz voll.
Auch von Aufträgen erfüllen eine Dose noch. Marke freiwillig ist die beste noch. Als letztes eine Dose Besorgtheit enthält von der Sorte, die rein und unverfälscht.
Nun mengt und rührt all diese Zutaten gut. Heißt den Herd mit der besten Herzensglut. Den Kuchen soll der Mutter reichlich ihr geben. Jeden Tag, ihr werdet erfreuen ihr Leben.
Vielen Jahren einst in meiner Kindheit, ich spielte bis der Abend Schatten fiel.
Einige der liebsten Erinnerungen meiner Kindheit spielten sich während der Abendstunden ab. Wenn der Abendschatten größer wurde und die Sonne langsam am fernen Horizont unterging, wusste ich, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis meine Mutter von den Hintertreppen unseres alten Hauses rufen wird: Kinder, kommt heim zum Abendmahl. Nun, es brauchte nicht viel Überredung, um unsere Spielsachen beiseite zu legen und eilends nach Hause zu gehen. Tage sind nun vorüber, doch die Erinnerung an sie erweckten eine Wahrheit in mir, die noch ergreifender ist als die Erinnerung jener Kindertage. Denn ich bin gewiss, es wird nicht mehr lange dauern, bis der Abendmahlsruf von den Toren der Herrlichkeit ertönen wird. Und dann werden wir, wie einst als Kinder, die Dinge unseres Lebens beiseite legen und den Rufe Folge leisten zum größten aller Abendmahle mit allen Gotteskindern und mit Jesus.
Als erstes muss ich wohl ein herzliches Dankeschön den Kindern sagen für die schönen Vorträge, für die Lieder, für die Gedichte. Ich glaube ganz bestimmt, dass die Mütter dadurch gesegnet und ermutigt worden sind. Ich persönlich wurde dadurch auf jeden Fall gesegnet. Obwohl wir heute im Lande eigentlich nicht den Muttertag feiern, so haben wir uns ja doch entschieden, den an diesem Tag zu feiern, und es spielt ja auch keine Rolle, welchen Tag wir dafür einräumen. Wichtig ist aber, dass wir nicht vergessen, unsere Mütter zu ehren. Gottes Wort erinnert uns mehrmals daran, dass wir Vater und, heute wollen wir besonders sagen, Mutter ehren sollen. Wir lesen zum Beispiel in Epheser 6, Vers 2, Ehre Vater und deine Mutter. Ehre deine Mutter. Und dann wird noch hinzugesagt, das ist das erste Gebot, das eine Zusage hält. Also von den 10 Geboten ist es eigentlich Gebot Nummer 5. Aber von den 10 Geboten ist es das erste Gebot, das noch eine Verheißung hat. Das unterstreicht die große Bedeutung, die Wichtigkeit dieses Gebotes, die Mutter zu ehren. Vielleicht erinnert ihr euch noch, als der König Salomo einmal Besuch bekam von seiner Mutter. Dann ist er extra aufgestanden, ist ihr entgegengekommen. Wir lesen, dass er dann extra einen Thron, einen Stuhl bringen ließ und die Mutter sich zu seiner Rechten setzen konnte. In der damaligen Zeit stach das Volk Israel von den anderen Völkern eigentlich heraus, indem wie sie ihre Eltern oder auch ihre Mutter behandelt haben. In den Gewohnheiten, die sie damals hatten, war es etwas Besonderes, das, was König Salomo zum Beispiel damals gemacht hat, dass er extra für seine Mutter einen Thron hinstellen ließ und sie zu seiner Rechten sitzt. Das zeigt, wie Gott Wert darauf legt, dass auch die Mütter besonders geehrt werden sollen. Die Mütter sind einfach eine ganz besondere Sorte von Menschen. Und wir wollen heute Abend uns neu daran erinnern. Die Englisch verstehen, ich fand einen interessanten Vergleich, der gemacht worden ist. Und zwar auf Englisch sagt man Mama, wird geschrieben mit M-O-M, Mom. Und es wird gesagt, dass Mom in Wirklichkeit bloß eine Spiegelung von dem Wort Wow ist. Wir kennen ja den Ausdruck, wenn wir über etwas sehr erstaunt sind, dann sagen wir, wow, das gibt's doch gar nicht. Und das Wort Mama und wow ist eigentlich bloß eine Spiegelung. Man kann wirklich sagen, dass jede Mutter einfach wow ist. Etwas ganz, ganz Besonderes. Ich fand eine interessante Definition, wie jemand das Wort Mutter definiert hat. Erstmal ist das ein Substantiv. Und er sagte, das ist eine Person, die Arbeit von 20 anderen erledigt. Und dazu noch umsonst. Wir haben viel Grund, euch Mütter heute zu danken. Ich habe gelesen, wie sie in den Staaten irgendwo versucht haben auszurechnen, wie viel der Lohn einer Mutter ungefähr wert sein sollte. Haben sich mehrere zusammengesetzt, haben darüber beratschlagt, gerechnet, hin und her. Sie haben die Überstunden mit berücksichtigt. Sie haben die Nachtstunden mit eingerechnet. Und nachdem sie alles so mit berücksichtigt haben, kamen sie auf den Entschluss, dass der Jahreslohn einer Mutter, also in Amerika, in den Staaten, über 100.000 US-Dollar wert ist. Wie gesagt, wenn man alle Überstunden, alle Nachtschicht, all das mit einrechnet, dann wäre das ungefähr, wie viel der Lohn einer Mutter wert wäre, wie viel sie verdienen sollte im Jahr. Und wir wissen alle, dass die Mütter das alles umsonst machen. So ein herzliches Dankeschön. Wir wissen, manche haben schon über 1 Million Dollar wahrscheinlich verdient von den Müttern. Einige schon vielleicht ein paar hunderttausend. So, wir können es euch nicht auszahlen, aber wir wollen euch heute ganz besonders ein Dankeschön sagen und einfach sagen, ihr seid wow, etwas ganz, ganz Besonderes, eine Aufgabe, die Gott euch geschenkt hat. Wir wollen heute in Gottes Wort auch eine besondere Mutter betrachten, solch eine Wow-Mutter. Ihr Name ist Hanna. Und ich bin mir sicher, dass einige, die jetzt hier sitzen, vielleicht sagen, oh nein, die Geschichte kenne ich doch schon so gut. Schon wieder von Hanna. Ich habe das heute Morgen unseren Kindern gesagt und das war die Reaktion, oh nein, nicht schon wieder. Wir kennen schon alles. Ich dachte, ich werde deshalb am Anfang bloß ein paar leichte Fragen stellen. Wenn ihr die alle richtig beantwortet, dann werde ich mit der Predigt nicht weitermachen. Dann kennt ihr schon alles. Mal sehen, ob ihr das schafft. Ich habe drei, vier Fragen. Weiß jemand, was der Name Hanna bedeutet? Was bedeutet der Name Hanna? Weiß keiner? Okay, dann habt ihr schon eure Gelegenheit verpasst. Müsst ihr doch die Predigt horchen. Der Name Hanna bedeutet eine Frau der Gnade. Also eine Frau, die viel Gnade besaß. Wir werden auch sehen, warum. Sie hatte wirklich viel Gnade. Eine zweite einfache Frage, wie viele Kinder hatte Hanna? Adrian? Falsch. Hat jemand einen besseren Vorschlag? Wie viele Kinder hatte Hanna? Mehr als eins, das ist schon richtig. Okay, weiß jemand sonst noch? Drei? Noch nicht ganz, ist noch etwas mehr. Sieben oder sechs? Lasst uns mal zwei Bibelverse kurz lesen. Wir finden es im 1. Samuel Buch Kapitel 2. In 1. Samuel 2 lese ich erstmal den 5. Vers. Hannah singt hier ein besonderes Lied oder es ist eigentlich ein Dankgebet. Und in Vers 5 lesen wir, sagt sie, die satt waren, haben sich um Brot verkauft und die Hunger litten, hungern nicht mehr. Ja, die Unfruchtbare hat sieben geboren und die viele Kinder hatte, ist dahingewelkt. Hannah erwähnt hier, und obwohl sie hier ihren Namen nicht nennt, sagt sie, die Unfruchtbare hat sieben geboren. Aber lasst uns jetzt mal zum 21. Vers springen, Kapitel 2, Vers 21, und das heißt hier, und der Herr suchte Hannah heim, dass sie schwanger wurde, und sie gebar drei Söhne und zwei Töchter. Aber Samuel, der Junge, nahm zu bei dem Herrn. Wie viel macht das? Laut Vers 21, wie viele Kinder hatte sie? Genau, sechs. Drei Söhne und zwei Töchter und Samuel noch dazu gerechnet, sie hatte vier Jungs und zwei Mädchen. In Vers 5 allerdings haben wir gelesen, die Unfruchtbare hat sieben geboren. Nun, es gibt da verschiedene Auslegungen. Einige sagen, das, was sie in Vers 5 im Gebet sagt, das meint sie einfach, das ist einfach so ein Ausdruck. Der keine hat, hat sieben geboren. Sieben ist eine Zahl der Vollkommenheit, also der hat viele. Manche sagen aber auch, es könnte sein, dass dieses Dankgebet vielleicht mehr zum Ende ihres Lebens geschrieben wurde, dass sie bis dahin vielleicht schon anstatt sechs schon sieben Kinder hatte. Ich will das jetzt nicht genau bestimmen, ist auch nicht so wichtig, aber Tatsache ist, dass sie entweder sechs oder vielleicht auch sieben Kinder hatte, Gott ihr geschenkt hatte. Eine weitere leichte Frage, in welcher Stadt lebte Hannah? Die Stadt hieß Rama. Wir werden das später etwas lesen. Und noch eine letzte Frage. Weiß jemand, wie wir den Namen Hannah heute meistens gebrauchen? Ich meine, manchmal, es gibt auch den Frauennamen einfach Hannah. Das wäre natürlich derselbe Name wie hier. Aber eine etwas geänderte Version von dem Namen, der heute auch oft gebraucht wird. Weiß jemand zufällig? Wenn jemand Anna heißt oder Annie, das ist, kommt eigentlich von dem Wort Hannah, eine Frau der Gnade. So, es ist, haben wir schon gesagt, eine ganz besondere Frau oder Mutter gewesen. Und was bei ihr besonders auffallend ist, ist der Glaube und das Gebet, das diese Mutter hatte. Hannah war eine Mutter, deren Gebet eigentlich die Situation im Land Israel damals total verändert hat. Sie hat gebetet und weil sie gebetet hat, hat Gott die ganze Lage in Israel verändert. Gott hat ihr einen kleinen Jungen geschenkt, den sie Samuel nannten, und Hannah ist ein besonderes Beispiel in ihrem Gebetsleben. Sie ist auch ein Vorbild für uns, wie ihre Hingabe an Gott war. Sie hat Gott ein Versprechen gemacht. Sie hat dieses Versprechen auch gehalten. Und sie war wirklich eine göttliche Mutter gewesen. Wir können sagen, dass zwischen Mose und bis zum König David der Sohn, den Hannah hatte, wohl der bekannteste Mann im Volke Israel gewesen ist, dieser Samuel. Ich könnte uns eine ganze Liste geben von Männern, deren Mütter Gebetshelden gewesen sind. Und es ist auffällig, dass fast hinter jedem besonderen Mann, bekannten, erfolgreichen Mann, eine gute Mutter dahinter stand. Im Geistlichen besonders gesprochen eine betende Mutter. Und es gibt fast keine Ausnahmen zu dieser Regel. Eins der bekanntesten Beispiele ist wohl der amerikanische Präsident seiner Zeit, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ist nicht sehr alt geworden, wurde mit 56 Jahren ermordet, umgebracht. Aber Abraham Lincoln ist bis heute noch auch in Amerika bekannt als der ehrliche Abe, Abraham, der ehrliche Abraham. Abraham hatte eine gottesfürchtige Mutter, allerdings bloß bis zu seinem 9. Lebensjahr. Dann ist die Mutter gestorben, aber Abrahams Mutter hatte diese ersten 9 Jahre in seinem Leben so ausgenutzt, dass der Präsident später immer wieder von seiner Mutter sprach und viele Erfolge und auch besonders die Ehrlichkeit in seinem Leben auf seine Mutter zurückgeführt hat. Er hat einmal erzählt von seiner Mutter, wie sie ihm gesagt hatte, sie würde lieber wollen, dass ihr Sohn Abraham würde die Bibel lesen können, als eine große Farm zu besitzen. Ihr war es wichtiger, dass er es lernt, die Bibel zu lesen. Und Abraham erinnerte sich und sagte, wann immer besonders der Sonntag kam, dann nahm die Mutter ihn auf seinen Schoß und hat ihm aus Gottes Wort gelesen und hat ihm die Bibelstellen erklärt und auch all diese Gebote Gottes. Und er sagte dann, alles, was ich bin, alles, was ich in meinem Leben erreicht habe, bin ich meiner Mutter, meinem Engel, schuldig. Das waren die Worte dieses Präsidenten. Aber hier unsere Mutter Hannah. Wir lesen in 1. Samuel Kapitel 1, beginnen wir mal mit den ersten Versen, lesen ein paar Verse. Es war ein Mann von Rama, Taim Sophim, vom Gebirge Ephraim, der hieß Elkanah, ein Sohn Jerohams, des Sohnes Elihubs, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Er hatte 2 Frauen, eine hieß Hannah, die andere Peninna. Peninna hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Dieser Mann ging jährlich von seiner Stadt nach Silo hinauf, um vor dem Herrn Zebaoth anzubeten und zu opfern. Dort waren Hophni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. An dem Tag, als Elkanah opferte, gab er seiner Frau Peninna und allen ihren Söhnen und Töchtern Stücke, aber Hannah gab er ein doppeltes Stück, denn er hatte Hannah lieb. Aber der Herr hatte ihren Leib verschlossen. Und ihre Widersacherin betrübte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. So ging es alle Jahre. Wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, betrübte jene sie. Dann weinte sie und aß nichts. Elkanah aber, ihr Mann, sagte zu ihr, Hannah, warum weinst du? Und warum isst du nichts? Und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht besser als 10 Söhne? Da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Eli aber, der Priester, saß auf seinem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Sie war von Herzen betrübt, betete zum Herrn und weinte sehr. Gelobte ein Gelübde und sagte, Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen, an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen, und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben, sein Leben lang, und kein Schermesser soll auf seinen Kopf kommen. Und als sie lange betete vor dem Herrn, achtete Eli auf ihren Mund, denn Hannah redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, ihre Stimme aber hörte man nicht. Da meinte Eli, sie wäre betrunken. Und Eli sagte zu ihr, wie lange willst du betrunken sein? Gib deinen Wein von dir. Hannah aber antwortete, nein, mein Herr, ich bin eine betrübte Frau. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Du wollest deine Magd nicht für eine lose Frau halten, denn ich habe aus meinem großen Kummer und meiner Traurigkeit bis jetzt geredet. Ele antwortete: Geh hin in Frieden. Der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Sie sagte: Lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. So ging die Frau ihres Wegs und aß und sah nicht mehr traurig drein. Soweit erst einmal der Bericht über diese besondere Frau Hanna. Wir lesen hier, dass dieses alles in der Stadt Rama abgespielt hat. Zu jener Zeit war die Stiftshütte noch nicht in Jerusalem, es gab noch keinen Tempel in Jerusalem, natürlich, das war ja noch vor der Zeit Davids, vor der Zeit Salomos. Die Stiftshütte stand zu jener Zeit an dem Ort Silo. Und etwa 20 Meilen davon entfernt war diese Stadt Rama, in der Hanna, ihr Mann, und später auch Samuel lebte. Wir lesen eigentlich auch nachher vom Samuel, dass das der Ort war, in dem er gelebt hat, Rama, dass auch der Ort war, in dem er später gestorben ist. Also Rama war die Heimatstadt von Hanna und auch später vom Samuel. Wir lesen hier von diesem Mann Elkana, der zwei Frauen hatte und der jedes Jahr diese Reise nach der Stiftshütte gemacht hatte, um dort ein Opfer zu bringen. Es heißt in Vers 3, dieser Mann ging jährlich von seiner Stadt nach Silo hinauf, um vor dem Herrn Zebaoth anzubeten und zu opfern. In jener Zeit war der geistliche Stand im Volke Israel nicht so besonders gewesen. Wir können eigentlich sagen, dass es eine Zeit war, wo es geistlich abwärts ging, wo das geistliche Leben mehr und mehr abgenommen hat. In dem Buch vorher, wenn wir Ruth auslassen, in dem Buch der Richter, lesen wir in dem letzten Vers im Kapitel 21, zu der Zeit war kein König in Israel und jeder tat, was ihm recht erschien. Die Menschen haben sich nicht wirklich an das Gebot Gottes gehalten. Jeder tat, was ihm recht erschien, aber in dieser geistlich gesehen schlechten Zeit gab es doch einen Mann, der wirklich treu seinen Gottesdienst erfüllte und der diesen jährlichen Besuch zur Stiftshütte nicht ausgelassen hatte. Das Erste, was wir heute Morgen von Hanna lernen wollen, ist, dass Hanna viele Probleme in ihrem Leben hatte. Und ich dachte, ich habe gerade gehört, dass alle Mütter gerade gesagt haben, Amen. Jede Mutter hat Probleme. Wenn jemand sagt von den Müttern, dass er keine Probleme hat, keine Schwierigkeiten hat in seiner Aufgabe als Mutter, dann wird das wohl nicht ganz die Wahrheit sein. Und Gottes Wort zeigt uns auch, dass auch Hanna, obwohl sie solch eine Wow-Mutter war, trotzdem ganz echte und reelle Probleme in ihrem Leben gehabt hat. Die Bibel zeigt uns ganz realistisch, ganz offen, ganz klar, wie Menschen auch zu jener Zeit schon Probleme in ihrem Leben hatten. Sie waren genau solche Menschen wie wir. Sie hatten Schwierigkeiten, aber Gottes Wort zeigt uns auch, wie sie diese Schwierigkeiten, diese Probleme in ihrem Leben durch den Glauben bezwungen haben. Lasst uns mal kurz einige ihrer Probleme aufzählen. Erstens habe ich schon erwähnt, dass Hanna in einer Zeit lebte, in der es geistlich gesehen nicht sehr gut gewesen war. Übrigens befinden wir uns heute auch in solch einer Zeit, wo Menschen sich weniger und weniger um Gottes Wort kümmern, wo auch in der Regierung oft Gesetze eingeführt werden, die total gegen die Bibel gehen, gegen den Willen Gottes gehen. Und da sind von der Seite der Welt aus Anforderungen und Druck, dass die Menschen sich anpassen sollen, dem Wesen dieser Welt. Und es ist so viel, was auch heute die Aufgabe einer Mutter erschwert. Wenn wir bloß an all das denken, was alles auf unsere Kinder heute zukommt, all die Versuchungen, all die Angriffe des Feindes, mit denen unsere Kinder zu tun haben, allein dann sehen wir schon, wie schwer die Aufgabe einer Mutter ist. Es ist nicht eine sehr besonders schöne Zeit. Wir lesen auch in Kapitel 1, Vers 3, am Ende heißt es von dieser Stadt Silo, da wo diese Stiftshütte war, und heißt dann, dort waren Hophni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. Dort bei der Stiftshütte war natürlich der alte Priester Eli, aber da waren auch seine zwei Söhne, Hophni und Pinhas. Und mir scheint, weil es hier extra so erwähnt ist, dass es hinweisen soll, was für schlechte Jungs diese zwei Söhne gewesen sind. Sie waren, um es gut auszudrücken, sie waren Heuchler gewesen. Und sie waren wirklich böse in den Augen des Herrn. Das, was sie getrieben haben, dort bei der Stiftshütte, war wirklich haarsträubend gewesen. Und das war ja nicht ein Geheimnis geblieben. Allgemein, die Menschen in Israel haben das ja gemerkt, wenn sie nach Silo kamen, um da ein Opfer zu bringen. Und Hannah hätte auch sagen können, mit ihrem Mann zu sagen, weißt du, das lohnt sich überhaupt nicht mehr, dort nach Silo zu gehen. Ich meine, erstens ist der Weg viel zu weit und viele andere machen das überhaupt nicht mehr. Warum soll ich das noch machen? Und die Prediger dort, die mag ich sowieso nicht, die taugen sowieso nicht. Ich bleibe lieber zu Hause und ich gebe lieber mein Gott dienen ganz auf. Aber das ist nicht, was Hannah getan hatte. Sie lebte in einer schlechten Zeit, aber sie ließ sich nicht dadurch entmutigen. Zweitens, ein weiteres Problem in ihrem Leben war, dass Hannah ihre Ehe mit ihrem Mann mit noch einer anderen Frau teilen musste. Wir lesen in Vers 2, dieser Elkanah hatte zwei Frauen, eine hieß Hannah, die andere Penina. Penina hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Es wird hier nicht genau gesagt, aber es wird allgemein angenommen, dass Elkanah wahrscheinlich zuerst Hannah geheiratet hatte. Und dass sie dann gemerkt haben, dass sie keine Kinder haben können, dass er dann vielleicht zusätzlich noch die Penina auch geheiratet hat. Es ist natürlich traurig, dass dieses geschehen ist. Und Gottes Wort ist ehrlich und das sagt uns auch ganz ehrlich, was geschehen ist. Wir lesen im Alten Testament, dass das kein Einzelfall war. Wir lesen, dass Abraham auch eine Nebenfrau, die Magd seiner Frau, zur Frau genommen hatte. Wir lesen später vom Jakob, dass er nachher vier Frauen gehabt hat. Und obwohl Gottes Wort dieses niemals gut heißt, auch im Alten Testament diese Vielweiberei nicht gut heißt, so war es doch damals nach dem jüdischen Gesetz nicht direkt verboten gewesen. Natürlich hat sich das Gott sei Dank, seitdem Jesus gekommen ist, alles verändert. Denn eins ist klar, wenn jemand, und es gibt heute ja auch noch solche Menschen, die davon träumen, die sich sowas wünschen würden, wenn jemand glaubt, dass das Freude ist, dass es Spaß ist, dass es schön ist, der hat sich weit getäuscht. Solch eine Sache ist immer mit Schmerzen, mit einer großen Not und mit viel, viel Problemen verbunden. Und dieses Problem hatte auch Hannah. Es ist nicht, dass sie sich das gewählt hatte, aber dieses Problem war einfach in ihrem Leben. Ein weiteres großes Problem, was sie hatte, war, dass sie keine Kinder hatte. Entschuldigt einen Moment, bis hier wieder die Verbindung da ist. Hoffentlich kommt das gleich wieder. Also ein großes Problem in ihrem Leben war noch, dass Hannah keine Kinder hatte. Wir lesen hier in dem zweiten Vers schon einmal am Ende, und Hannah hatte keine Kinder. Wenn es schon in unserer heutigen Zeit für viele Frauen eine große Not, ein großes Herzeleid ist, wenn sie keine Kinder haben können, so war es in jener Zeit noch viel, viel mehr. Damals galt es eigentlich als ein Fluch von Gott, wenn eine Frau keine Kinder haben konnte. Und das hat zu dem ganzen Problem noch viel hinzugetan. Wir lesen in Vers 10 von ihr: Sie war von Herzen betrübt, betete zum Herrn und weinte sehr. Sie war von Herzen betrübt. Dieses Wort betrübt ist im Hebräischen, wird hier das Wort Mara gebraucht, also bitter, betrübt. Und zum Beispiel der Mann Hiob hat dieses Wort auch einmal gebraucht. Wir lesen in Hiob 7 von ihm, dass er einmal gesagt hat: Darum will auch ich meinen Mund nicht wehren. Ich will reden in der Angst meines Geistes und will klagen in der Betrübnis meiner Seele. Wenn wir uns daran erinnern, was alles der Hiob in seinem Leben durchgegangen ist, wie groß seine Betrübnis war, so können wir ein bisschen einen Einblick bekommen, wie betrübt hier Hannah gewesen ist. Kinderlosigkeit ist ja auch heute manchmal noch ein Problem. Ich habe gelesen, dass etwa 1 aus 8 Ehen auch heute noch Probleme haben, Kinder zu bekommen. Und Hannah war von Herzen betrübt. Viele, die dieses Vorrecht nicht haben, gehen durch manche große, große Schwierigkeiten in ihrem Leben. Und zusätzlich zu dem Problem war noch, dass Hannah ständig von ihrer von der Mitfrau des Elkana, von der Penina, beleidigt wurde. Die Penina hätte ja bloß froh und dankbar sein können, dass sie Kinder hätte, und hätte ja wenigstens etwas Mitgefühl zeigen können für die Hanna. Aber wir lesen, dass sie genau das Gegenteil gemacht hat. Wir lesen in Vers 6: Und ihre Widersacherin betrübte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Sie reizte sie sehr. In Vers 7 heißt es: So ging es alle Jahre. Wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, betrübte jene sie. Dann weinte sie und aß nichts. Ein zerbrochenes Herz, eine große Not in ihrem Leben. So, wir sehen hier eine Frau, die viel Schwierigkeiten in ihrem Leben hatte. Und wie ich schon sagte, jede Mutter hat auch Schwierigkeiten und wird Schwierigkeiten in ihrem Leben haben. Aber wichtig ist, was wir von Hannah lernen können, dass sie verstanden hat, dass ihre Probleme in Wirklichkeit eigentlich vom Herrn kamen. Oder vielleicht anders ausgedrückt, dass der Herr diese Probleme in ihrem Leben zugelassen hat. Wir lesen davon, dass sie in Vers, als der Priester Eli sie gefragt hat, dann sagte sie in Vers 16: Du wollest deine Magd nicht für eine lose Frau halten, denn ich habe aus meinem großen Kummer und meiner Traurigkeit bis jetzt geredet. Sie hat ihre Not Gott übergeben. Sie ist mit ihrer Not zu Gott gekommen. In Kapitel 2, entschuldigt, überspringen wir diesen Vers. Also wichtig wollen wir lernen, von ihr lernen, dass sie nicht sich verbittern ließ, dass sie sich nicht von Gott abgewandt hat, sondern dass sie verstanden hat, dass sie bei Gott eine Lösung für all ihre Probleme in ihrem Leben finden kann. Und so lesen wir, wenn sie jetzt, als sie wieder einmal dort in Silo waren und die anderen jetzt eine Festmahlzeit hatten, dieses Dankopfer, was sie gebracht haben, war solch ein Opfer, wo man einen Teil des Opfertieres, das man gebracht hat zum Opfern, später selbst als Familie zusammen essen konnte. Ein Teil wurde beim Opfer verbraucht, aber ein Teil dieses Fleisches konnte man später bei einer schönen Festmahlzeit essen. Das heißt hier, dass sie nicht essen konnte, und in Vers 9 lesen wir, da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Eli aber, der Priester, saß auf seinem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Sie stand auf, während die anderen vielleicht weiter am Tisch sich gefreut haben, gegessen haben, und ging in den Tempel und hat da ihre Not Gott ausgeschüttet. Wir wollen von Hanna aber auch besonders lernen, wie sie eine Frau des Gebets war. Sie hat verstanden, sie hat daran geglaubt, dass das Gebet eine besondere Macht hat. Wir lesen noch einmal in Vers 10, sie war von Herzen betrübt, und dann heißt es, sie betete zum Herrn und weinte sehr. Worum hat sie gebetet? Sie hat natürlich um einen Sohn gebetet. Ihr Gebet, und das können wir von ihrem Gebetsleben lernen, war ganz spezifisch. Sie hat ganz direkt um ein besonderes Anliegen gebetet. Und sie wusste, was sie wollte, und sie hat dieses Anliegen zu Gott gebracht. Und sie betete für ihr Kind, für ihren Sohn, den Gott ihr schenken sollte. Und in Vers 11 gelobte sie und sagte, Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen, und wirst du deiner Magd einen Sohn geben? Sie wusste ganz genau, was sie wollte, ein direktes Gebet. So will ich ihn dem Herrn geben, sein Leben lang, und kein Schermesser soll auf seinen Kopf kommen. Einmal war ihr Gebet ganz direkt, außerdem war ihr Gebet nicht selbstsüchtig. Es ist auffallend, Hanna hatte keine Kinder, konnte keine Kinder haben, und jetzt betet sie um ein Kind, um einen Sohn, und gleichzeitig sagt sie aber schon, Herr, wenn du mir einen Sohn gibst, dann werde ich ihn dir zurückgeben. Nach einer Zeit, vielleicht von etwa 3 bis 4 Jahren, hat sie später den kleinen Samuel zum Tempel gebracht und ihn da gelassen. Wir sehen, lernen von ihr, dass es ging ihr nicht um ihren eigenen Wunsch. Ihr wirkliches Verlangen war, dass Gott durch ihr Kind, durch ihren Sohn verherrlicht werden sollte. Und das wollen wir von ihr lernen. Das können wir von ihr lernen. Sie betete Gott nicht für ihre eigenen Vorteile, obwohl natürlich sie sich sehr gefreut hat, als sie einen Sohn hatte, aber ihr ging es wirklich darum, dass Gottes Reich gebaut werden sollte. Beten wir auch so für unsere Kinder. Was ist der größte Wunsch, das größte Verlangen, dass unsere Kinder erfolgreich sein sollen, dass unsere Kinder vielleicht irgendwie reich und bekannt werden sollen? Worum geht es uns? Hanna ging es darum, dass ihr Kind Gott dienen würde. Und sie war bereit, ihr Kind dem Herrn sein Leben lang wieder zurückzugeben. Wir sehen hier ihre richtige Einstellung beim Gebet. Wir lesen auch weiter, dass ihr Gebet anhaltend war. In Vers 12 heißt es, und als sie lange betete vor dem Herrn, achtete Ele auf ihren Mund. Sie betete nicht bloß einmal kurz, sondern als sie lange, also anhaltend, gebetet hat. Immer wieder hat sie ihre Bitte im Gebet vor den Herrn gebracht. Wir können von hier sehen, von ihr lernen, dieses anhaltende Gebet. Jede Mutter wird dieses auch unbedingt brauchen. Es reicht nicht aus, bloß manchmal einmal, zweimal, um etwas zu beten, sondern eine Mutter muss auch dieses lernen, ständig, beständig und anhaltend zu beten. Wer Kinder erziehen möchte, der muss dies unbedingt kennenlernen, anhaltend zu beten. Es gibt da keinen leichten Ausweg. Man braucht Ausdauer dazu. Wir lesen auch, dass sie von Herzen gebetet hat. In Vers 15 heißt es, oder erstmal in Vers 13, dann, denn Hannah redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich. Und in Vers 15 heißt es weiter, Hannah aber antwortete, nein, mein Herr, ich bin eine betrübte Frau, Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Das kam von Herzen. Sie hat es wirklich so gemeint. Das, was sie betete, war nicht bloß ein auswendig gelerntes Gebet, war nicht eine leere Form, sondern es war ein lebendiges Gebet. Es kam von der Tiefe ihres Herzens. Und natürlich, sie betete mit Glauben. Schau mal, was in Vers 18 heißt. Nachdem jetzt Eli zu ihr gesagt hat, geh hin in Frieden, der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Weißt du, was sie dann gemacht hat? Sie ging ihres Weges freudig weiter. Ihr Angesicht sah nicht mehr traurig aus. Aber was hat sich verändert? Sie hat gebetet und auf einmal kommt da dieser Priester und der Eli sagt, ja, Gott wird dein Gebet erhören. Aber was für Beweis hatte sie auf der Hand? Sie hatte ja in dem Moment noch nicht das Kind. Sie musste, aber es heißt trotzdem, so ging die Frau ihres Weges und aß und sah nicht mehr traurig drein. Alles, was sie hatte, war der Glauben. Und in diesem Glauben hat sie sich daran festgehalten, dass Gott ihr Gebet erhört hat. Sie hatte das Kind noch nicht, noch lange nicht, aber sie hat es im Glauben aufgefasst, dass Gott ihr Gebet erhört hat. Jetzt konnte sie essen, jetzt konnte sie fröhlich aussehen, konnte ganz froh nach Hause gehen, obwohl sich eigentlich noch nichts verändert hat. Aber wir sehen, dass sie geglaubt hat. Etwas, was bei der Hannah noch auffällig ist, ist ihre Hingabe zu ihrer Aufgabe als Mutter. Nachdem jetzt Gott ihr den Samuel geschenkt hat, dann lesen wir weiter im ersten Kapitel in Vers 21 bis 23 jetzt. Als der Mann Elkanah mit seinem ganzen Haus hinaufzog, um dem Herrn das jährliche Opfer darzubringen und was er gelobt hatte, zog Hannah nicht mit hinauf, sondern sagte zu ihrem Mann, wenn der Junge entwöhnt ist, will ich ihn bringen, damit er vor dem Herrn erscheint und für immer dort bleibt. Elkanah, ihr Mann, sagte zu ihr, so tue, wie es dir gefällt, bleib, bis du ihn entwöhnt hast. Der Herr bestätige, was er geredet hat. So blieb die Frau zu Hause und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Wir wollen von ihr hier lernen, wie sie ganz entschieden ihre Aufgabe als Mutter wahrgenommen hat. Sie wusste, sie hat nicht viel Zeit. Sie hat das Versprechen, das sie Gott gemacht hat, nicht vergessen. Und obwohl wir nicht die genaue Jahreszahl wissen, aber allgemein wird gesagt, dass sie den Samuel vielleicht etwa mit drei bis vier Jahren zum Tempel hingebracht hat und ihn dann dort gelassen hat. Und sie wusste, dass sie ihre Zeit als Mutter ausnutzen muss, auskaufen muss. Und sie hat ihre Aufgabe wirklich wahrgenommen. Sie hat gesagt, ich werde nicht zu dem Fest mitgehen, denn ich muss meine Aufgabe als Mutter erfüllen. Wir lesen natürlich, dass nicht alle Mütter so gewesen sind. Zum Beispiel in Kapitel 3 lesen wir in Vers 19, 1. Samuel Kapitel 3, Vers 19, Samuel wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von all seinen Wegen, von all seinen Worten auf die Erde fallen. Wir sehen hier das Ergebnis erstmal ihrer Arbeit, ihrer Aufgabe als in der Erziehung. Gott hat es gesegnet. Dieser Mann, Samuel, dieser Junge, wuchs zu einem besonderen Mann heran. In Kapitel 2, Vers 18 lesen wir von ihr, nachdem sie jetzt den Jungen schon nach Silo hingebracht hat, dann ging sie natürlich einmal im Jahr von da an wieder mit zu der Stiftshütte und hat da immer wieder ihren Sohn getroffen. Das heißt hier, Samuel aber war ein Diener vor dem Herrn und der Junge war mit einem leinenen Ephod umgürtet. Dazu machte ihm seine Mutter jedes Jahr ein kleines Obergewand und brachte es ihm mit, wenn sie mit ihrem Mann hinaufging, um das jährliche Opfer darzubringen. Wenn wir auf unsere Kinder schauen, dann muss man sagen, dass die Mutter wohl den größten Einfluss auf ihr Kind hat. Natürlich ist der Vater auch sehr wichtig und spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Aber es ist allgemein so, dass doch die Mutter noch mehr Zeit, noch mehr Gelegenheit hat, das Kind Gott wohlgefällig zu erziehen. Und wir sehen, wie sie sich hier um ihren Sohn gekümmert hat und wie sie ihre Aufgabe als Mutter erfüllt hat. Wenn wir an die anderen Jungs denken, an den Hophni und Pinhas, die Söhne von Eli, was da auffallend ist, dass da nichts von ihrer Mutter gesagt wird. Ich weiß nicht, ob sie in dem Moment, in der Zeit vielleicht schon gestorben war, nicht mehr lebte, oder ob sie einfach ihre Aufgabe als Mutter nicht wahrgenommen hat, sich nicht darum gekümmert hat. Aber wir sehen, wie schlecht sie erzogen waren und wir sehen, was für tragische Folgen das später für ihr Leben gehabt hat. Aber Hannah war anders. Sie war eine Mutter des Gebets. Sie hat verstanden, dass das Gebet eine Gelegenheit ist. Sie hat auch verstanden, dass die große Verantwortung, die mit dem Muttersein zusammenhängt. Und sie hat auch ihre Aufgabe in der Erziehung richtig wahrgenommen. Ich wünsche, dass Gott auch euch, liebe Mütter, heute in besonderer Weise ermutigen würde, solch ein Gebetsleben zu führen, so dem Herrn zu vertrauen und eure Verantwortung und Aufgabe aufs Neue irgendwie zu sehen, was für ein Vorrecht und auch was für eine große Verantwortung auf euch liegt und dass Gott euch helfen würde, diese Aufgabe mit seiner Kraft, mit seiner Hilfe zu erfüllen und ein Segen so für die nächste Generation zu sein. Gott segne euch. Amen.